Klar ist für uns, dass die Nachverfolgung von Kontaktpersonen wichtig ist, um die Ausbreitung dieses Virus zu verhindern. Und dafür sucht die Bundesregierung einen technisch machbaren und politisch umsetzbaren Weg.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße ganz herzlich die Regierung, die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Zwei Hinweise. Die Bundespressekonferenz heute wird von einigen Fernsehsendern live übertragen. Die Zuschauer von Phoenix sehen auch in der Ecke die Gebärdendolmetscher. Diese Aufgabe haben dankenswerterweise Frau Mondschein und Frau Rentsch übernommen. Wer sich schon immer gefragt hat, wer die Bundespressekonferenz ist, nur eine kurze Vorbemerkung dazu. Wir sind keine staatliche Institution, sondern ein Verein von Journalisten, die in Berlin über den Bundestag und die Bundesregierung berichten. Und unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten, um unsere Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse besser zu informieren und damit auch Sie, die Öffentlichkeit. Das als Vorbemerkung und dann beginnen wir wie immer mit dem Bericht aus dem Kabinett. Frau Demmer, bitte.
Schönen guten Tag. Die Bundesregierung hat heute beschlossen, sich mit bis zu 5 Beamtinnen und Beamten der Polizei des Bundes und der Länder an dem integrierten Büro der Vereinten Nationen in Haiti als Nachfolgemission der Mission der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Justiz in Haiti zu beteiligen. Seit Mitte 2019 durchlebt Haiti eine schwere Krise mit Parlamentstumulten, Treibstoffknappheit, Straßensperren und schwerer Bandenkriminalität. Der Staat mit seinen Institutionen bleibt äußerst fragil und benötigt weiterhin internationale Unterstützung. Der Übergang von der friedenssichernden Mission MINUSUST zu der besonderen politischen Mission BINU spiegelt die bei der Stabilisierung Haitis über 15 Jahre erzielten Fortschritte wider. Die neue Mission wurde zunächst für 12 Monate mandatiert, um die haitianische Regierung bei der Bewältigung der großen bevorstehenden Herausforderungen, insbesondere bei der Stärkung politischer Stabilität und guter Regierungsführung, zu beraten und zu unterstützen. Es werden gerade in dieser Übergangsphase qualifizierte internationale Polizisten und Polizistinnen für die besondere politische Mission benötigt, die eine fachgerechte Beratung der haitianischen Polizei sicherstellen können. Die Bundesregierung setzt daher die Entsendung von Polizeiberaterinnen und Beratern zur Nachfolgemission fort. Die Beteiligung bettet sich in das erweiterte Engagement der Bundesregierung für Haiti ein, das auf Konfliktprävention, Stabilisierung, Ernährungssicherung, Wasserversorgung und Stärkung von Menschenrechten und Demokratie abzielt. Dann hat die Bundesregierung heute den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes beschlossen. Damit setzt sie auch ein Vorhaben im Koalitionsvertrag um. Die Bekämpfung strafbarer Hassrede im Internet ist notwendig und von unveränderter Aktualität. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass wir uns strafbaren Angriffen wie Volksverhetzung oder Bedrohung entgegenstellen. Dies gilt auch für entsprechende Taten, die ja zunehmend im Internet begangen werden. Hinzu kommt, dass strafbare Hassrede den Nährboden für tätliche Angriffe auf Leib und Leben bilden kann. Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und die Attentate im Umfeld der Synagoge in Halle zeigen hier besorgniserregende Auswirkungen. Dies gilt auch für den extremistischen Anschlag in Hanau im Februar 2020 durch einen Täter, der im Vorfeld rassistische Inhalte in sozialen Netzwerken eingestellt und verbreitet hat. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gilt jetzt seit 2017 und hat sich grundsätzlich bewährt. Die bisherige Praxiserfahrung zeigen, also die Erfahrungen in der Praxis zeigen gleichwohl, dass einige Regelungen fortentwickelt werden sollten. Und so soll beispielsweise die Nutzerfreundlichkeit der Meldewege zum Übermitteln von Beschwerden über rechtswidrige Inhalte, die zum Teil noch sehr kompliziert oder versteckt sind, diese Meldewege sollen jetzt verbessert werden. Der dritte Punkt ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Digitalisierung bietet große Chancen für die medizinische und pflegerische Versorgung in Deutschland. Und um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen, hat das Kabinett heute den Entwurf eines Gesetzes zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur beschlossen. Ab dem 1. Januar 2021 werden die Krankenkassen die elektronische Patientenakte zur Verfügung stellen, die schrittweise weiterentwickelt und nutzbar gemacht wird. Ziel ist es hier, eine sichere, nutzerfreundliche und barrierefrei digital gestaltete Kommunikation zwischen Behandelnden und Patienten und Patientinnen zu ermöglichen und hierdurch die Abläufe im Patienten- und Behandlungsalltag zu vereinfachen. Die Nutzung der elektronischen Patientenakte ist für die Versicherten freiwillig. Diese entscheiden von Anfang an, welche Daten gespeichert werden, wer zugreifen darf und ob Daten wieder gelöscht werden sollen. Neben Befunden, Arztberichten und Röntgenbildern lassen sich ab dem Jahr 2022, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, auch der Impfausweis, der Mutterpass, das gelbe Untersuchungsheft für Kinder und das Zahnbonusheft in der elektronischen Patientenakte speichern. Klare Regeln für Datenschutz, Datensicherheit und datenschutzrechtliche Verantwortlichkeiten werden dafür sorgen, dass sensible Gesundheitsdaten wie Befunde, Diagnosen, Medikationen und Behandlungsberichte bestmöglich geschützt werden. Vorgesehen ist ferner die stufenweise Einbindung weiterer innovativer digitaler medizinischer Anwendungen in der Telematikinfrastruktur. Die elektronische Verordnung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln mittels E-Rezept soll ab dem 1. Januar 2022 möglich sein. Und mithilfe einer App soll sich das E-Rezept direkt auf das Smartphone laden lassen. Auch Überweisungsscheine sollen künftig in elektronischer Form übermittelt werden. Und zudem sollen weitere Leistungserbringer an die Telematikinfrastruktur angebunden werden, zum Beispiel Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. Und auch die Angehörigen der Pflegeberufe sollen künftig einen Zugriff auf eben jene elektronische Patientenakte erhalten können. Das wäre es von mir aus dem Kabinett heute.
Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es Jung und Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann herzlichen Dank. Dann bleiben wir erstmal bei Nicht-Corona-Fragen zu diesen. Gibt es zu dem Vorgetragenen eine Frage? Herr Rinke.
Ja, es ist... In Verbindung
dann bleiben damit. Wir aber erstmal, weil ich sonst ansonsten Frau Adebar noch mal kurz das Wort geben würde. Oder ist das auch direkt? Ist das Corona?
Nee.
Dann Frau Adebar, dann bitte Sie erstmal, damit es nicht in Vergessenheit gerät.
Ich wollte Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas morgen Nachmittag um 15 Uhr am virtuell abgehaltenen Außenministertreffen der NATO teilnehmen wird. Die Covid-19-Pandemie wird auch dort morgen das erste beherrschende Thema sein. Es geht eben um die Abstimmung im Bündnis zum Umgang in der aktuellen Krise mit dem Virus. Dazu kommen natürlich reguläre NATO-Themen diskutiert, wird vor allen Dingen über die NATO-Mission in Afghanistan und auch über die Mission im Irak. Morgen soll auch, und das freut uns ganz außerordentlich, der Startschuss gegeben werden für den Reflexionsprozess, den Außenminister Maas im November angestoßen hatte. Und es freut uns sehr, dass der NATO-Generalsekretär auf Vorschlag des Außenministers Herrn Bundesminister AD Thomas de Maizière gemeinsam mit dem US-Amerikaner Wes Mitchell für den Vorsitz in dieser Reflexionsgruppe vorschlägt. Das wird auch morgen diskutiert werden. Und wir sehen diesem Reflexionsprozess aktiv entgegen und wollen uns dort beteiligen. Dann noch etwas Erfreuliches vielleicht zum Schluss. Morgen wird die NATO das erste Mal als 30er Gremium tagen. Nach seinem Beitritt am 27. März werden die Mitglieder dort morgen Nordmazedonien erstmals bei ihrem Außenministertreffen begrüßen.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt noch mal zu den Fragen, die sich mit den anderen Themen beschäftigen, die im Kabinett waren. Herr Jung, bitte.
Frau Demmer, gegebenenfalls BMJV oder das BMG zu dem Patientendatengesetz. Frau Demmer, könnten Sie kurz erläutern, was Sie sagten, es geht um den Schutz der Patientendaten. Wo ist, was Sie jetzt gerade gesagt haben, um den Schutz dieser Daten geht. Und Sie sagten, von Anfang an sei klar, wer welche Daten, auf welche Daten zugreifen darf. Das ist jetzt nicht mein Stand und auch nicht der Stand des Datenschutzbeauftragten, der dieses Gesetz sehr scharf kritisiert. Er sagt, die Datenspende ist in einer angedachten Form datenschutzrechtlich nicht abgedeckt. Und es wäre mir auch neu, dass die Patienten von Anfang an, wie Sie sagen, Frau Demmer, auf einzelne Dokumente zugreifen darf und auch manche ablehnen darf. Das sei erst ab 2022 möglich. Jetzt am Anfang gehe es nach einer Einwilligung nur darum, ob alle Dokumente dem Arzt freigegeben werden oder keine. Können Sie das noch mal präzisieren?
Das kann ich, glaube ich, ganz gut machen. Am Anfang ist es in der Tat so, und das war ja die Kritik an der elektronischen Patientenakte, wie Sie richtig gesagt haben. Aber das Ziel ist 2022, und das ist das, was Frau Demmer vorgetragen hat. Das Ziel ist, dass das 2022 anders wird und man dann gezielt sagen kann, die Patientendaten kann der Arzt sich angucken und nicht als komplette
Akte. Aber es hieß gerade von Anfang an,
die Regelung ist ab 22. Das ist jetzt festgelegt mit diesem Gesetzentwurf, oder wenn er durchkommt, das wäre dann festgelegt mit diesem Gesetz, was wir eingebracht haben.
Frau Demmer, Sie sagten, Sie sprachen vom Schutz der Patientendaten. Inwieweit werden Patientendaten hier geschützt?
Zu den Details müssten die Fachressorts Auskunft geben. Und ich glaube, Herr Kautz hat das gerade ausgeführt.
Nee, das war eine andere Frage. Das BMJ?
Ich kann von unserer Seite auch nur sagen, dass Auskunft das weder für ein Ressort gibt in dem Fall.
Kurz, können Sie erläutern, was?
Ja, also ich kann das nicht im Detail erläutern, aber so viel, ich meine, da in diesem Gesetzentwurf ist detailliert die Zugriffsrechte, sind detailliert die Zugriffsrechte der Patienten und der Ärzte geregelt. Und insofern sind dann natürlich Schutzaspekte damit berührt. Also wenn Sie definieren, wer darf wie zugreifen, wer darf wie einsehen, hat das immer auch die Schutzkomponente, von der Sie sprechen.
Vielleicht einer noch?
Zusatz?
Wer was darauf zugreifen kann, ist die eine Sache. Der Patient oder die Patientin muss ja auch wissen, wo er da zu was einwilligt. Das ist ja jetzt völlig auch noch unklar. Also kann...
Wieso? Das verstehe ich nicht.
Das war bisher der Gesetzesentwurf.
Was ist unklar für den Patienten?
Ja, was mit den Daten, die er freigibt und wo er einwilligt, damit passiert. Das ist im Gesetz nicht klar geregelt, dass zum Beispiel die Daten für irgendwelche Studien verwendet werden können.
Nein, das ist nicht so.
Gibt es weitere Fragen dazu? Dann Herr Rinke.
Ja, so an der Schnittstelle zu Corona, weil ich ganz gerne gewusst hätte, wenn man sich schon über digitale Krankenakten Gedanken macht, ob denn der Fall einer Corona-App, wo ja möglicherweise Bürger auch Krankheitsdaten eintragen, gleich mit abgedeckt ist durch diesen Gesetzentwurf oder ob der dann gleich nachgebessert werden muss.
Nein, ist da nicht drin und ist auch nicht vorgesehen, das da anzuhängen.
Darf ich kurz nachfragen? Das heißt, man müsste da eine neue gesetzliche Regelung finden, weil da das Thema Datenschutz natürlich auch eine große Rolle spielt.
Das hängt, Herr Rinke, das hängt davon ab. Und da kann ich mich nur wiederholen zu den vorherigen Pressekonferenzen hier, was man vorsieht. Es gibt momentan verschiedene Techniken, die von der Bundesregierung begleitet werden, mit deren Hilfe epidemiologische Daten generiert werden. Es geht prinzipiell um Fragen, wie die Epidemie das Verhalten der Menschen verändert, also wie sich die Epidemie ausbreitet und auch die konkrete Frage nach den Kontaktpersonen. Also klar ist für uns, dass die Nachverfolgung von Kontaktpersonen wichtig ist, um die Ausbreitung dieses Virus zu verhindern. Und dafür sucht die Bundesregierung einen technisch machbaren und politisch umsetzbaren Weg.
Also ich kann Herr Kautz da noch ergänzen. Zur Eindämmung der Pandemie ist es wichtig, dass uns die Kontaktketten bekannt sind. Und zwar schnellstmöglich, um auch schnellstmöglich diese Kontaktketten zu unterbrechen. da sind natürlich digitale Lösungen, könnten eine große Unterstützung für die Gesundheitsämter sein, die das ja alles mit Personal nachvollziehen müssten. Aber klar ist, dass eine solche App natürlich den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechen muss und europäischen und nationalen Vorgaben genügen muss.
Frau Gischig, dazu App. Ne? Dann bleiben wir erstmal bei der App.
Bei der App. Genau, konkret dazu die Initiative PEPPT, das muss ich vorlesen, hat heute einen technischen Rahmen dafür präsentiert für so eine Corona-App. Und wie bewertet die Bundesregierung dieses Projekt und könnte eine konkrete Umsetzung in Deutschland aussehen und was wäre ein realistischer Zeitpunkt für eine Einführung dieser App?
Also zu konkreter Umsetzung und Zeitpunkt kann ich Ihnen hier jetzt noch nichts sagen, aber die Bundesregierung begrüßt diese Initiative. Das zeigt ja, also dieses Projekt zeigt, dass Interoperabilität in Europa von großer Bedeutung ist. Und ich kann Ihnen hier auch für den Chef des Bundeskanzleramtes sagen, dass er den Ansatz für sehr vielversprechend hält und dass er sehr begrüßt, dass an einer solchen Lösung gearbeitet wird, die grenzüberschreitend funktioniert und eben auf diese Interoperabilität setzt. Das ist ein europäischer Ansatz, der es uns ermöglichen würde, unsere Vorstellungen von Datenschutz und Datensicherheit, aber eben auch von gesellschaftlicher Verantwortung in technische Lösungen zu übersetzen. Und die Bundesregierung prüft jetzt gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut auf Hochdruck suchen wir nach einer Lösung, die für Deutschland funktioniert.
Nachfrage direkt dazu. Bitte? Die würde ans BMG gehen. Und zwar, wie würden denn Behörden damit eingebunden werden? Weil wenn es darum geht, eine Infektionskette nachzuvollziehen, reicht es ja nicht, wenn ich dann sozusagen als Betroffene in die App eingebe, ja, ich habe Corona und jetzt geht's los, sondern es müsste ja quasi eine bestätigte Infektion sein. Sind denn die Gesundheitsämter da technisch in der Lage, da sozusagen dann ein Zertifikat hochzuladen oder so eine Bestätigung digital zu erstellen für so eine App? Und würde das, in welchem Zeitraum wäre das möglich, das so zu machen, die fit zu machen, die Gesundheitsämter?
Also, das ist sehr hypothetisch, die Frage. Es kommt darauf an, wie das Ganze ausgeführt ist, welchen Schnittstellen das Ganze passiert, wie die App gestaltet ist, wie einfach die zu bedienen ist und so weiter und so weiter. Was klar ist, ist, dass eine Kontaktnachverfolgung, die digital erfolgt, sicherlich einfacher ist, als wenn sich einer im Gesundheitsamt hinsetzt und anfängt zu telefonieren. Erstmal den befragt, der infiziert ist und dann sagt, mit wem hast du dich getroffen die letzten 14 Tage und dann anfängt rumzutelefonieren. Das müssen Sie sich mal vorstellen bei den infizierten Zahlen, die wir momentan haben.
Zumal ja Kontaktketten auch nicht lückenlos wiedergegeben werden können, weil wenn Sie dann mit dem Bus oder der Bahn gefahren sind, haben Sie ja möglicherweise neben jemandem gesessen, den Sie gar nicht kennen. Und insofern wäre das dann da auch eine Hilfe.
Herr Jung dazu?
Zwei Fragen zu dem Aspekt. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über Apps in anderen europäischen Staaten, die sie für praktikabel hält? Und die zweite Frage, solange es eine App nicht gibt, behelfen sich die Bundesländer ja selbst in MECPOM. In Mecklenburg-Vorpommern werden die Gesundheitsämter angehalten, täglich Covid-19-Patienten der Polizei zu melden. Wie bewertet die Bundesregierung diese Regelung?
Also ich kann mich da nur wiederholen, dass wir uns unterschiedliche Technologien angucken und dann gucken wir natürlich auch ins europäische Ausland. Das jetzt einzeln einzuordnen oder zu bewerten, das will ich hier nicht machen. Das ist jetzt Teil der Prüfung, den die Bundesregierung gerade vornimmt. Und einzelnen Ländern und Landesregierungen, die mit der Epidemie gerade kämpfen, Noten zu verteilen, auch das werde ich an dieser Stelle nicht.
Sie brauchen ja keine Noten verteilen. Sie können ja sagen, ob Aber Sie das angemessen das und verhältnismäßig tun. Halten oder ob da die Datenschutz der Patienten vorgeht, die ärztliche Schweigepflicht. Also warum müssen Patientendaten an die Polizei weitergegeben werden? Das ist auch eine Stigmatisierung Patienten, die der Minister, Ihr Minister, immer wieder anmahnt.
Ganz prinzipiell, das passiert ja auf Grundlage des Desinfektionsschutzgesetzes. Und das ist dazu da, Epidemien einzudämmen. Und da werden natürlich auch Maßnahmen formuliert in diesem Gesetz, die unter normalen Bedingungen so nicht vorstellbar sind. Die konkrete Geschichte, von der Sie geredet haben, die möchte ich an dieser Stelle nicht bewerten.
Das BMJ vielleicht?
Ich kann mich dem nur anschließen. Ich kann von hier aus das Verhalten der Landesregierung nicht kommentieren.
Herr Rinke?
Ja, Kautze, ich hätte gerne auch nochmal nach der PEP-Initiative gefragt, weil mir der Status nicht so richtig klar ist. Also es ist vorgestellt worden heute als Initiative von 130 Wissenschaftlern. Das klingt erstmal relativ staatsfern. Andererseits hat die Bundeswehr mitgemacht. Ist das die Initiative, von der Sie auch ausgehen, dass darauf dann eine nationale App aufgebaut wird? Oder ist das nur eine von mehreren Initiativen, die die entsprechende technische Voraussetzungen liefern?
Bewertet hat es gerade schon Frau Demmer. Das ist eine von mehreren, die momentan geprüft werden.
Frau Buschow dazu?
Auch eine Frage an Frau Demmer oder an Herrn Kautz, wer es besser beantworten kann. Soweit ich weiß, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, wenn jemand jetzt eine analoge Kontaktperson eines Corona-Patienten ist, ist der ja angehalten oder sogar behördlich dazu verpflichtet, sich in Quarantäne zu begeben. Wäre das nach Ihren Vorstellungen bei der App genauso? Also Nutzer, die das freiwillig nutzen, was Sie betonen, wären trotzdem bei dem Hinweis, Sie hatten jetzt Kontakt über die App, dann verpflichtet, in der Quarantäne zu bleiben? Und die zweite Frage, weil ja auch immer wieder Tests in Rede stehen, wenn zu erwarten ist, dass dann mehr Leute als Kontaktpersonen identifiziert werden, gibt es die Testkapazitäten, um die dann auch alle zu verifizieren, also zu testen?
Also die zweite Frage, das ist so hypothetisch, dass ich jetzt nicht weiß, von welcher Zahl Sie ausgehen. Und die erste Frage, Gesundheitsämter können anordnen, dass sich Menschen in Quarantäne begeben müssen. Und das kann natürlich über unterschiedliche Wege erfolgen, auch über so einen dann.
Also das wäre auch über die App dann die Idee?
Das wäre halt die Frage, wie diese App funktioniert, was für ein Sicherheitsfaktor das ganze Ding hat, also wie sicher das ist, dass man wirklich Kontakte nachverfolgen kann, wenn man zum Beispiel sagt, auch das ist jetzt hypothetisch, was ich jetzt erzähle, wenn man sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Kontaktperson eindeutig infiziert ist, liegt bei 80%, dann ist das sicherlich was anderes, als wenn man sagen könnte, eine App funktioniert zu 99,9%. Wie gesagt, prinzipiell Gesundheitsämter vor Ort können Quarantäne anordnen.
Bitte, Frau Gischick, dann nochmal.
Entschuldigung. Und die Gesundheitsämter wären auch technisch in der Lage, in so eine App diese Sachen einzuspeisen, also zu sagen, gehen Sie jetzt in Quarantäne und so weiter. Also sowohl die Infizierten einzuspeisen als auch.
Sie sind wieder bei den Details, die ich nicht nennen kann. Es hängt halt von der Ausgestaltung dieser App ab, kann ich Ihnen nicht sagen.
Ich kann jetzt ja nur noch mal wiederholen, was ich eben ja schon gesagt habe, dass die Bundesregierung gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut unter Hochdruck nach Lösungen auf diesem Weg sucht.
Dazu noch mal.
Vielleicht mit Hinblick auf MacPom, sind Sie denn dafür, dass die Polizei Zugriff auf die App hat? Oder nur die Gesundheitsämter?
Nein, ich zu den Details dieser App und wie der App funktioniert.
Das ist was Grundsätzliches.
Ja, aber ehrlich gesagt ist das für mich auch, wenn ich nicht weiß, wie eine App funktioniert, worauf die aufsetzt, dann sehe ich auch nicht, warum ich jetzt kommentieren sollte, wer darauf Zugriff hat.
Ja, aber Sie haben ja Vorstellungen, wie eine App funktionieren soll und wer am Ende darauf zugreifen soll.
Ja, ich habe die Vorstellung, Herr Jung, dass eine App so funktioniert, dass man Kontaktpersonen nachverfolgen kann.
Ja, aber wer soll die nachverfolgen? Auch die Polizei?
Erstmal macht's die App. Und letztendlich, wenn Sie als jemand, der diese App hat, die Nachricht bekommen, Sie hatten Kontakt mit einem Infizierten, brauchen Sie dann den Hinweis nochmal extra, den amtlichen Hinweis, wie Sie sich verhalten müssen? Sie werden sich schon fragen, wie Sie sich verhalten müssen. Und dann kommt der Hinweis auf der App, auch das hypothetisch, begeben Sie sich in Quarantäne, suchen Sie einen Arzt aus, keine Ahnung, wie auch immer. Dann werden Sie das, denke ich, befolgen.
Lassen Sie uns auch über die Ausgestaltung der Übermittlungswege dann sprechen, wenn wir hier ein konkretes Projekt vorstellen.
Ich habe noch eine Frage von Frau Baumann, der Standard, an das Gesundheitsministerium. Wie viele Schutzmasken wurden in China bestellt und wie viele sind schon in Deutschland angekommen davon? Und gibt es wie in den Niederlanden Qualitätsprobleme? Herr Kautz.
Qualitätsprobleme gibt es nicht, weil wir die Masken auch prüfen oder sie CE-zertifiziert sind. Wie viel genau jetzt aus China gekommen sind, kann ich Ihnen nicht sagen. Was ich Ihnen sagen kann, es sind mehr als 20 Millionen bereits ausgeliefert worden an die Länder und an die kassenärztlichen Vereinigungen, die für die Verteilung an Krankenhäuser, an Pflegeheime, an niedergelassene Ärzte zuständig sind.
Dankeschön. Herr Remme fragt mich jetzt gerade, und ehe ich seine E-Mail-Adresse raussuche, ob das richtige Mikro von Demme auf ist. Es ist auf. Und er bittet, das Thema Instex und Irini aufzurufen. Aber ich würde ganz gerne, dass Sie da noch eine Frage formulieren. Dann, Herr Rinke, dann ist jetzt erstmal das Thema App abgeschlossen. Gut. Herr Rinke, dann machen wir ein neues Gebiet auf.
Aber trotzdem noch Corona.
Ja, klar.
Frage, Testkapazitäten sind eben angesprochen worden, aber ich würde jetzt generell, Herr Kautz, noch mal nachfragen, ob Sie mittlerweile Zielgrößen haben, also wohin Sie kommen wollen, was die Anzahl der Tests angeht, vielleicht auch mit irgendwelchen Zeitangaben. Ist das eine Voraussetzung, also ein bestimmter Wert, eine Voraussetzung dafür, dass man irgendwann nach Ostern auch wieder die Ausgangsbeschränkungen lockert? Und vielleicht können Sie uns auch einen Stand geben, wie es ist mit dem Ausbau der Zahl der Intensivbetten. Danke.
Also Zahl der Intensivbetten kann ich Ihnen sagen, dass die Hälfte der Intensivbetten frei ist, über die Hälfte der Intensivbetten frei ist. Ich glaube, die Zahl war 43%. Grundlage sind die Meldungen in diesem DIVI-Register, was Rückschlüsse zulässt auf die Gesamtzahl der freien Betten. Wie viele Betten zusätzlich aufgebaut wurden, kann ich Ihnen nicht sagen. Darüber haben wir keinen Überblick bislang, aber daran arbeiten wir. Zahl der Tests, es gibt jetzt keine Größe, die wir erreichen wollen und das als zwingende Voraussetzung betrachten, um Auflagen zu lockern oder aufzuheben. Das klare Ziel ist, die Testkapazitäten auszubauen, und das ist auch möglich, wenn Sie gestern die Laborärzte gehört haben, die eine Pressekonferenz dazu gemacht haben.
Weitere Fragen zu Testkapazitäten? Tests nicht der Fall. Dann nächste Frage. Nee, wir bleiben erstmal bei Corona, würde ich sagen. Ne? Dann Frau Buschow.
Ja, eine organisatorische Frage. Frau Demmer, können Sie uns schon mehr über den Zeitplan heute sagen? Das sprechen die Telefonkonferenz, glaube ich, ist es, der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Wann findet die statt und wann, schätzen Sie, wird die Presse informiert?
Um 14 Uhr wird die Kanzlerin die aktuelle Lage mit dem Ministerpräsidenten besprechen. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie lange das dauern wird. Deswegen kann ich Ihnen auch nicht genau sagen, wann die anschließende Presseunterrichtung erfolgen wird. Aber sie wird erfolgen und wir halten Sie ganz bestimmt rechtzeitig auf dem Laufenden.
Herr Hönig, auch dazu?
Ja, auch nochmal zum Treffen. Das spielt eine wesentliche Rolle bei den Beratungen. Als Grundlage spielt ja, wie sich die Zahl der Infizierten sozusagen darstellt. Also das Tempo und die Verdopplung. Herr Kautz, haben Sie da aktuelle Zahlen zum Ausbreitungstempo des Virus? Es war ja immer das Ziel, sozusagen auf eine Verdopplung von mindestens 10 Tagen zu kommen.
Ehrlich gesagt, das RKI bringt jeden Tag auf seinem Dashboard bringt die Zahlen raus. Die kann ich natürlich jetzt raussuchen und kann Ihnen referieren, aber ich habe sie jetzt nicht dabei, müsste ich jetzt auf die Seite gehen. Wir haben schon wiederholt gesagt, Zahl der Tage, Verdopplung, Infizierter, das ist ein Parameter von vielen, um zu sagen, wann man Ausgangsbeschränkungen, Auflagen lockern kann. Das hat auch Herr Seibert am Montag erst hier gesagt.
Und ich am Freitag.
Weitere Fragen zu dem Treffen, zu der Telefonkonferenz heute am Nachmittag? Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Jolkwer, Deutsche Welle, Frage ans BMG, Thema Altenpflege. Wie können Gehälter der Altenpfleger und Altenpflegerinnen zum Beispiel in der ambulanten Altenpflege erhöht werden, wenn die Vergütung der einzelnen Leistungen durch Pflege und Krankenkassen gleich bleibt?
Moment. May I have the middle part again, please?
Nochmal? Wie können die Gehälter der Altenpfleger zum Beispiel in der ambulanten Altenpflege erhöht werden, wenn die Vergütung der einzelnen Leistungen durch Pflege und Krankenkassen gleich bleibt?
Das ist eher, glaube ich, eine Frage ans Arbeitsministerium, die ja da ein Gesetz vorgelegt haben, um die Gehälter in der Pflege zu erhöhen. Das ist ein Baustein in der konzertierten Aktion Pflege, um den Beruf der Pflegekräfte attraktiver zu machen.
Ich muss zugeben, dass ich jetzt das auch nicht konkret beantworten kann. Ich weiß, dass es ein Aspekt war, über den sich noch geeinigt werden sollte, wie das dann finanziert werden soll. Insofern habe ich da jetzt nicht eine fertige Antwort für Sie parat.
Es steht mir zwar nicht an, die Frage zu interpretieren des Kollegen, aber ich glaube, er zielt ab auf die Forderung, die es gegeben hat, in der Pflegelandschaft auch jetzt die Gehälter irgendwie zu erhöhen in dieser Situation.
Jetzt innerhalb der Situation, auch da ist es nicht an uns etwas zu erhöhen, sondern das wäre etwas, was dann die jeweiligen Arbeitgeber machen müssten. Insofern kann ich da leider keine Tipps für abgeben.
Dazu?
Sind Sie denn offen dafür, dass die Fallpauschalen ausgesetzt werden, die Fallpauschalenregelung, also so wie man arbeiten muss? Das würde das ja ermöglichen.
Wir waren aber gerade bei der Altenpflege, wenn ich das kurz einschreibe.
Das hat aber nichts mit Altenpflege zu tun. Die Fallpauschalen sind im Krankenhaus sind sowieso von der Pflege getrennt worden. Die Pflege wird im Krankenhaus ohne Fallpauschalen inzwischen bezahlt. Das ist schon Gesetz.
Okay.
Weitere Fragen zum Thema Corona? Dann Frau Gierschick nochmal.
Das ist eine Frage jeweils ans BMI und nochmal ans Landwirtschaftsministerium. Und zwar zum einen, wie weit will der Bundesinnenminister die Einreisehürden für Erntehelfer senken, wegen des Hilferufs der Bauern?
Pardon, ein kleiner Blick, wir sortieren mal um und dann stellen Sie die Frage, sonst kriegen die Kollegen das nicht ganz, vielleicht nicht ganz mit. Danke.
Gut, also ich fange nochmal mit dem BMI an. Wie weit will der Bundesinnenminister die Einreisehürden für Erntehelfer senken wegen des Hilferufs der Bauern? Und die Frage ans Landwirtschaftsministerium, wie würden Sie sich das denn vorstellen, wie man Erntehelfer nach Deutschland bekommt, ohne dass der Infektionsschutz beeinträchtigt wird? Also wie soll das praktisch aussehen?
Kann ich gerne zur Stellung nehmen. Die Einreisebeschränkungen für Saisonarbeiter bestehen ja erst seit dem 25. März. Die wurden vom Bundesinnenminister angeordnet, um Infektionsketten zu unterbrechen nach Deutschland, insbesondere im Hinblick auf den ansonsten zu erwartenden erheblichen Umfang der Einreisen und die Unterbringung in Sammelunterkünften. Diese Regelung gilt für Einreisen aus Drittstaaten, aus Großbritannien, sowie den EU-Staaten, die den Schengen-Besitzstand nicht voll anwenden. Einreisen aus Polen, Tschechien und der Slowakei sind aber weiterhin möglich von Erntehelfern. Der Bundesinnenminister hat gleichwohl Verständnis für die Sorgen der Bauern, ist ja auch Heimatminister, hat ein offenes Ohr und befindet sich in konstruktiven Gesprächen mit seiner Kollegin Klöckner. Gestern fand ein Gespräch statt, wie man trotz dieser Sachlage, Unterbrechung der Infektionsketten, hier zu Lösungen kommen kann, damit es möglich ist, die Arbeiten zu verrichten, die ansonsten die Erntehelfer übernehmen würden, also die Ernte sicherzustellen.
Genau, da kann ich ergänzen, was die Bundeslandwirtschaftsministerin heute Morgen auch im Morgenmagazin schon gesagt hat. Sie hat oder ist im Gespräch mit Horst Seehofer dazu. Und es geht einfach darum, den Zielkonflikt zu lösen zwischen dem bestmöglichen Infektionsschutz der Bevölkerung und natürlich auch auf der anderen Seite der Erntesicherung. Das eine darf nicht zulasten des anderen gehen. Und dazu braucht es aber auch ganz klar Standards bei der Unterbringung zum Beispiel der Erntehelfer und der Hygiene. Hier muss das Robert-Koch-Institut einbezogen werden und ganz klare Standards für die Hygiene erarbeiten, welche Auflagen da gelten und damit die gesundheitlichen Bedenken ausgeräumt werden können und der Infektionsschutz gewährleistet werden kann.
Dazu, Herr Jung.
Wie viele Saisonarbeiter und Saisonarbeiterinnen sind denn normalerweise in einem normalen Jahr im Land und wie viel braucht man Minimum? Können Sie uns dazu was sagen? Und gibt es schon eine Zahl von Saisonarbeitern, die bereits im Land sind, bevor die Grenzen zum Beispiel dicht gemacht wurden?
Ja, es gibt Saisonarbeiter, die bereits im Land sind.
Wie viel?
Der Bedarf ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was gerade an Ernte oder an Anpflanzung ansteht. Natürlich, es sind zum Beispiel ein Bedarf im Mai von 85.000 Saisonarbeitern, die wir brauchen. Also da gibt es einen Bedarf. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber auch daran, es wird es nicht ganz ausgleichen, aber wir arbeiten daran, dass wir den Bedarf zumindest teilweise decken können. Vielleicht haben Sie es auch gehört, dass wir eine Plattform gemeinsam mit dem Maschinenring gestartet haben, das Land hilft. Da haben wir sehr viele Hilfsangebote. Mittlerweile sind es, Stand gestern waren es 41.000, die wir da haben. Auf der anderen Seite haben wir auch andere Anreize, finanzielle Anreize geschaffen. Da gab es das Kurzarbeitergeld zum Beispiel, dass wenn man da Nebeneinkünfte aus der Landwirtschaft jetzt hat, dass es angerechnet werden kann oder dass man dann so viel bekommt, wie man vorher verdient hätte. Also wir schaffen da auch finanzielle Anreize, um zumindest ein bisschen Erleichterung und Entlastung dazu zu schaffen, weil das natürlich ganz klar die Landwirte jetzt in eine schwierige Situation bringt.
Glauben Sie denn, dass der Beruf für die ihn ausführen sollen, auch attraktiv ist? Also arbeitsrechtlich wurde der ja jetzt ja unattraktiver gemacht. Die Ausbeutung wurde verbessert. Ich meine, pro Tag kann länger gearbeitet werden. Das war, glaube ich, eine Anweisung oder eine Verordnung Ihres Ministeriums von vor 2 Wochen. Und halten Sie die Lösung mit nur in Deutschland lebenden Erntehelferinnen für unrealistisch?
Also erstmal, was die Arbeitszeiten betrifft, das ist keine Verordnung aus unserem Haus, sondern aus dem Arbeitsministerium. Die wurden flexibilisiert. Da geht es aber nicht um Ausbeutung, sondern es geht um das Thema damals war zum Beispiel, dass bestimmte Transporte an den Grenzen standen, lange Wartezeiten drohten und deswegen man dort die Möglichkeit schaffen wollte, zu flexibilisieren. Es geht nicht um Ausbeutung, Punkt 1. Punkt 2, es geht jetzt auch gerade um eine Krise, um eine Krisensituation. Es geht nicht darum, dass das dauerhaft umgesetzt wird und wie gesagt schon gar nicht um Ausbeutung. Und wir sehen ja an den freiwilligen Hilfsangeboten, dass das durchaus attraktiv zu sein scheint. Es ist eine Plattform, es gibt mehrere Plattformen und wie gesagt, diese eine wurde, die Ministerin hat es genauso gesagt, überrannt von Hilfsangeboten. Also insofern scheint das durchaus nicht unattraktiv zu sein.
Ich kann nicht ergänzen für das Bundesministerium noch darauf hinweisen, dass es ja auch ein Arbeitskräftepotenzial in Deutschland gibt, was bisher nicht gehoben worden ist, von Personen, die vielleicht bereit wären, hier zu helfen und auch diese Arbeiten zu verrichten. Das bedarf einer gewissen Einarbeitung, aber danach wäre das vielleicht eine Lösung. Zum Beispiel gibt es rund 156.000 arbeitslose Schutzberechtigte in Deutschland, die sofort beschäftigt werden können. Und auch von den Asylbewerbern unterliegt die große Mehrheit keinem Beschäftigungsverbot. Die könnten hier auch eingesetzt werden, wenn Sie das möchten.
Frau Buschow?
Das ist genau daran anknüpfend meine Frage. Es gab ja auch die Forderung in der Diskussion von Frau Klöckner, dass man das Arbeitsverbot lockert. Jetzt verstehe ich Sie richtig, das sind gar nicht so viele. Können Sie das A beziffern? Und die zweite Frage, ist das Thema jetzt damit einfach vom Tisch? Oder reden Sie da noch weiter drüber?
Darf ich hier kurz anfangen? Das hat auch die Ministerin heute Morgen im Morgenmagazin klargestellt, dass es das um diesen einen Teil, um den es geht, das betrifft meines Wissens, das kann das BMI natürlich besser sagen, 6.000, die von diesem Arbeitsverbot quasi betroffen sind und dass da natürlich weitere Arbeitskräfte gibt, die möglicherweise hier in der Landwirtschaft helfen könnten. Dort hatte sie aber gesagt, es gibt immer noch Punkte, die man angehen muss, was Zurechnung, Anrechnung und so weiter betrifft. Das hat sie heute Morgen betont. Insofern geht es darum, jetzt dieses Potenzial zu heben, so wie der Kollege das auch gesagt hat.
Ich kann präzisieren, wir haben ungefähr 100.000 Asylbewerber, das ist eine ungefähre Schätzzahl, die keinem pauschalen gesetzlichen Beschäftigungsverbot unterliegen. Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten, das sind ungefähr 11.000, davon 6.000 im erwerbsfähigen Alter. Ein Beschäftigungsverbot gilt außerdem für Asylbewerber, die verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen und Asylbewerber, deren Verfahren kürzer als 3 Monate ist. Dafür gilt, dazu können wir nichts konkret sagen, dazu liegen uns keine Zahlen vor. Aber es besteht ein großes Potenzial von Menschen, die theoretisch hierfür für diese Arbeiten zur Verfügung stehen.
Jetzt aber noch mal eine Nachfrage. Sie sprachen jetzt gerade von 100.000 Asylbewerbern rund, die keinem Beschäftigungsverbot unterliegen und davor von 156.000, die arbeitslos sind.
Können Sie das noch mal erklären? Also das eine sind schutzberechtigte Flüchtlinge. Da sind es 420.000, die einen Schutzstatus haben in Deutschland und davon sind 156.000 arbeitslos. Die anderen sind in Maßnahmen, in Sprachkursen und so weiter. Und wir haben daneben die Personengruppe der Asylbewerber und von denen sind es ungefähr 100.000. Das ist eine Schätzgröße, die zur Verfügung stünden, keinem Arbeitsverbot unterliegen.
Also die 156.000 sind keine Asylbewerber, sondern anerkannte Flüchtlinge.
Genau.
Dazu Herr Rinke.
Ja, auch Nachfrage ans BMI. Zum einen hätte ich ganz gerne gewusst, weil die EU-Kommission ja die Regelung unter anderem in Deutschland, aber es gibt ja auch andere EU-Länder, die so ein Einreiseverbot erlassen haben für Saisonarbeiter, kritisiert hat. Bis wann wollen Sie denn diese Regelung überprüfen? Wird das in dieser Woche noch passieren? Und eine Frage ans Landwirtschaftsministerium. Wenn Arbeitskräfte aus Polen, Tschechien und der Slowakei nicht betroffen sind, gibt es dann dort besondere Anwerbeaktionen, um die Nicht-Einreise zum Beispiel von Rumänen auszugleichen?
Zu dem Zeitplan kann ich Ihnen sagen, dass wir die Forderung der EU-Kommission prüfen. Die Gespräche laufen dazu, werden auch in dieser Woche noch fortgeführt. Aber ich kann Ihnen jetzt keinen konkreten Zeitpunkt sagen, an dem eine Entscheidung gilt. Im Moment gilt, ist die Situation, dass die Einreisebeschränkung, die erst seit letzter Woche gilt, fortbesteht.
Gibt es weitere Fragen zum Moment?
Ja, pardon. Wir sehen derzeit durchaus auch trotzdem Probleme mit Polen und Tschechien, weil auf der anderen Seite oder in den anderen Ländern ja auch Regelungen getroffen wurden. Das heißt, also im Moment haben wir keine Anwerbeversuche, zumindest meines Wissens nach keine Anwerbeversuche in Polen und Tschechien gestartet. Falls das anders sein sollte, würde ich das Ihnen gerne noch übermitteln.
Dann können wir das Thema Saisonarbeitskräfte, glaube ich, abschließen. Ich habe eine Frage von Julia Löhr, FAZ, Frage ans BMW. Einige Bundesländer rufen Unternehmen auf, Schutzkleidung zu produzieren. Schließt sich der Wirtschaftsminister diesem Aufruf an und könnte die Bundesregierung die Unternehmen dazu notfalls rechtlich verpflichten?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Bundeswirtschaftsminister Altmaier sich heute ja in einem Interview in der Rheinischen Post zum Thema geäußert hat. Er hat noch mal betont, dass es aktuell ja sehr viele Initiativen aus der Wirtschaft heraus gibt, dass Unternehmen auf Schutzmaskenproduktion umstellen, andere Chemiezweige auf die Produktion oder Stoffproduktion, Grundstoffproduktion für Desinfektionsmittel einschwenken. Und das sind alles Initiativen aus der Wirtschaft heraus, die ja auch zeigen, dass wir eine sehr funktionierende soziale Marktwirtschaft haben, die breit diversifiziert ist und hier Initiativen selbst ergreift. Darüber hinaus müsste ich dann nochmal an die Kollegen des Krisenstabs BMI und BMG verweisen, wo es ja auch um die zentrale Beschaffung von Schutzausrüstung geht. Da laufen ja auch die Bemühungen und die Projekte der Bundesregierung, dass man hier auch Unternehmen, die so etwas machen wollen, unterstützen kann. Da müssten nur die Kollegen gegebenenfalls ergänzen.
Dann würde ich aber die Nachfrage noch mal stellen. Die Kollegin fragte ja, können die Unternehmen dazu notfalls rechtlich verpflichtet werden?
Das sind Fragen, die geprüft werden müssen. Das kann ich ad hoc jetzt nicht beantworten. Wie gesagt, wichtig ist für uns aber, dass es die Initiativen aus der Wirtschaft heraus gibt und die finden ja statt, das begrüßen wir. Und im Übrigen zu der zentralen Beschaffung, wie gesagt, würde ich noch mal gerne an die Kollegen verweisen.
Ja, da kann man nicht viel zu ergänzen. Es gibt, sagte die Kollegin ja gerade, diese Bemühungen der Unternehmer, ihre Produktion entweder hochzufahren, zum Beispiel bei einem großen Produzenten von Beatmungsgeräten, beziehungsweise ihre Produktion umzustellen. Wir sind im intensiven Austausch mit den Unternehmen und staatlichen Zwang, jetzt was zu produzieren, das würde ich nicht, sehen wir nicht momentan.
Fragen dazu? Herr Rinke, dazu jetzt?
Ja, nochmal ans Wirtschaftsministerium. Innenminister Seehofer hat gestern vorgeschlagen, oder nicht nur vorgeschlagen, sondern gefordert, dass es ein eigenes Gesetz braucht, um künftig vorzuschreiben, dass lebenswichtige medizinische Güter, dazu zählt ja Schutzausrüstung, aber auch Medikamente, in Deutschland produziert werden. Teilt der Wirtschaftsminister diese Einschätzung, dass es dafür ein eigenes Versorgungsgesetz braucht?
Wie gesagt, dazu laufen die Prüfungen, dazu kann ich jetzt im Detail nicht Stellung nehmen. Natürlich bräuchte man Rechtsgrundlagen für solche Maßnahmen, aber näher kann ich da im Detail nicht Stellung nehmen. Vielleicht möchten die Kollegen ergänzen. Ich möchte nur noch mal betonen, dass wir sehr begrüßen, dass es diese freiwilligen Initiativen aus der Wirtschaft gibt.
Dazu Frau Gischig noch.
Nochmal, also auch an das Wirtschaftsministerium und an die Bundesregierung. Aus Bayern kam ja die Förderung von Ministerpräsident Söder nach einer nationalen Notfallversorgung. Und wie sehen dazu die Pläne der Bundesregierung aus? Gibt es da was, was über das hinausgeht, was jetzt?
Ich habe den Ausführungen der Kollegin nichts hinzuzufügen. Also,
was gibt es da Gedanken?
Ich könnte dazu nicht ergänzen, das wäre auch nicht unsere Zuständigkeit. Insofern könnte ich nur an die Kollegen verweisen, aber ich selbst kann dazu nichts ergänzen.
Wer wäre denn zuständig? Entschuldigung.
Also für den Katastrophenschutz ist das Bundesinnenministerium zuständig. Es gibt solche solche Rücklagen. Das kann ich Ihnen einzeln nochmal schriftlich gerne nachreichen. Die umfassen aber im Moment nicht Schutzausrüstung, Masken oder Ähnliches, sondern bestimmte Lebensmittel, die gelagert werden und dann für den vor allem Spannungs- und Verteidigungsfall, für diesen Fall ist die Bundesregierung ja zuständig, dann verfügbar zu sein für die Versorgung der Bevölkerung. Das ist aber in der jetzigen Situation nicht erforderlich. Aber das kann ich Ihnen ausführlich gerne nochmal nachreichen.
Dazu?
Nur nochmal eine Lernfrage. In den USA gibt es ja den Defense Production Act. Der wurde jetzt auch von Herrn Trump aktiviert, der ja bevollmächtigt, Industriebetriebe zur Produktion bestimmter Güter zu verpflichten. Sowas gibt es in Deutschland nicht und auch nichts Vergleichbares, korrekt?
Wie gesagt, die Kollegen haben ja gerade zum Katastrophenschutzregelung ergänzt. Einen vergleichbaren Regelung dieser Art ist mir nicht bekannt, müssten aber, wie gesagt, auch die Kollegen sonst noch mal beantworten.
Dann schließe ich dieses Thema ab. Ich habe die Frage von Marina Kombaki vom RND, Frage ans Auswärtige Amt. Wie viele Bundesbürger wurden Stand heute bereits zurückgeholt? In welchen Staaten gibt es zurzeit die größten Probleme beim Ausfliegen der Reisenden?
Pardon. Alles gut. Wir konnten bis heute in Zusammenarbeit mit den Reiseveranstaltern kommerziell wir in verschiedenen Kombinationen 187.000 Personen zurückholen in ungefähr 14 Tagen. Insgesamt gibt oder gab es damit Rückholaktionen in 45 Ländern weltweit. Am Wochenende sind 7 dazugekommen und seit Montag nochmal 5. Und wir haben ungefähr 3.000 EU-Bürger, das ist aber noch nicht die letzte Zahl, ausgeflogen und mit nach Hause nehmen können, worüber wir uns sehr freuen. Nach unseren aktuellen Schätzungen befinden sich die größten noch verbliebenen Gruppen von gestrandeten Deutschen in Neuseeland. Das sind ungefähr 10.000, etwas mehr, 12. Südafrika, 7.000, Thailand circa 4, in Indien 2.700 und in Peru circa 2.000. In Australien sind es 5.000 Deutsche, die dort noch sind. Da gibt es im Moment kommerzielle Flüge, über die dort die Ausreise der Deutschen läuft.
Herr Hönig dazu?
Ja, direkt dazu, Frau Adebar. In Neuseeland hat er, glaube ich, alle Flüge abgesagt. Da fliegt gar nichts mehr. Wie ist denn da der Stand der Verhandlungen oder ist da Bewegung absehbar, dass die deutschen Mitbürger, die da in Neuseeland sind, nach Hause kommen?
Ja, wir sind da intensiv mit der neuseeländischen Regierung in Gesprächen. Der Außenminister hat gestern mit seinem Kollegen telefoniert. Wir wollen da natürlich eine Lösung finden, die eine möglichst schnelle Rückreise garantiert und natürlich aber auch die von der neuseeländischen Regierung ergriffenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der eigenen Bevölkerung nicht konterkariert. Also das ist ja auch ein Verständnis dafür, dass Neuseeland Maßnahmen ergreift, die wir zum Teil auch ergriffen haben. Nur sind wir da am Arbeiten daran, dass es eben die Deutschen, die zum Flughafen wollen und ausreisen wollen, nicht betrifft. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat sich die Premierministerin vor ungefähr 1,5 Stunden in einer Pressekonferenz auch kurz dazu geäußert und zu der Frage der Ausreise von ausländischen Touristen mehr Informationen im Laufe des morgigen Tages angekündigt. Das würde uns natürlich sehr freuen, wenn wir da diese Kuh vom Eis bekämen.
Herr Rinke? Pardon, Nachfrage.
Ja, ist aber nicht dazu, aber das passt vielleicht zu dem Thema noch der Touristen. Es gibt ja dieses Kreuzfahrtschiff Zaandam, glaube ich, vor der Küste der USA. Können Sie sagen, wie viel... Sorry? Können Sie sagen, wie viele Deutsche da an Bord sind? Falls ja, sind Deutsche an Covid-19 erkrankt? Und wie bewerten Sie generell die Lage dieses Kreuzfahrtschiffes dort?
Ja, an Bord der Zahndamm war nach unserer Kenntnis ursprünglich eine mittlere bis hohe zweistellige Zahl Deutsche. Der größte Teil der Zahndamm-Passagiere, der deutschen Zahndamm-Passagiere, ist aber auf die Rotterdam über gewechselt. Und darüber, dass Deutsche an Bord mit Corona infiziert wären, haben wir keine Kenntnis. Im Moment auf der Rotterdam sind keine Corona-Fälle nach unserem bisherigen Stand aufgetreten. Wie die Lage der beiden Schiffe ist, wir arbeiten mit den Niederlanden und auch Frankreich daran, eine Ausschiffung, und sind auch mit dem Kreuzfahrtveranstalter in engem Kontakt. Wir arbeiten daran, eine Ausschiffungsmöglichkeit in den USA zu finden und wollen da gerne sehr schnell eine Lösung organisieren. Wenn ich das recht gehört habe, sind ja auch amerikanische Staatsangehörige an Bord. Also da geht es darum, jetzt im Moment mit dem Bundesstaat Florida eine Lösung zu finden, die eine schnelle Ausschiffung und dann eben einen Flug nach Deutschland und eventuell dann auch den Weiterflug für die anderen europäischen Passagiere von uns aus nach Hause mit sich bringt. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran, denn natürlich ist die Lage dort schwierig und das ist uns sehr bewusst.
Ich hatte mich vertan, Herr Rinke, erst Herr Jung dazu.
Zum einen die Frage, Sie sagten 187.000 wurden zurückgeholt und 220.000 eingegangene Anrufe. Es gibt ja auch Menschen, die nicht anrufen. Also wie hoch ist denn die Gesamtzahl an Leuten, die sich bei Ihnen gemeldet haben? Also abseits der Anrufe. Und viele Betroffene melden sich bei uns allen, die Probleme haben, wenn sie zurück können mit Flugzeugen, dass viele sich die Ersatztickets nicht leisten können. Die sind ja mehrere tausend Euro teuer. Hilft da das Auswärtige Amt bei der Buchung? Wird das Geld übernommen, wenn die Betroffenen sich das nicht selbst leisten können?
Also zur ersten Frage, das ist schwierig zu sagen, wie viele Deutsche sich insgesamt bei uns melden. Es sind mehrere hunderttausend und auch das Aufkommen an Twitter, Facebook und Instagram-Nachrichten ist massiv im Auswärtigen Amt. Wir versuchen da auch der Community, die sich dort bei uns meldet, in Zusammenarbeit mit den Botschaften, deren Kanäle da natürlich auch genutzt werden, wirklich bestmöglich und quasi rund um die Uhr zu helfen. Denn wenn Neuseeland schläft, wachen am anderen Ende der Welt die Leute ja auf. Also das ist eine Aufgabe, der wir uns gerade massiv stellen. Ich glaube, wir können es nicht beziffern. Viele Leute melden sich ja auch mehrfach auf verschiedenen Kanälen und das ist ja auch verständlich und fragen nach einigen Tagen nochmal nach, wenn nichts passiert ist, wie es denn weitergeht und wie es passiert. Wir bieten die Rückholaktion besonders für deutsche Reisende und besonders eben für Touristen an, wo keine normale kommerzielle Rückflugmöglichkeit besteht. Das ist natürlich der Fokus gewesen, mit der wir das gestartet haben in Ländern. Und wir sehen auch, dass der Flugverkehr immer weiter eingeschränkt wird und nicht mehr funktioniert. Das ist ein Problem. Und in diese Länder machen wir auch den Outreach und holen die Leute zurück. Da, wo es kommerzielle Möglichkeiten gibt, bitten wir natürlich die Reisenden, die zu nutzen. Denn dann können wir mit der Rückholaktion in Länder schon mal gehen und konnten das schnell gehen, wo es eben solche Möglichkeiten schon nicht mehr gibt. Wir sind da mit den Airlines im Gespräch. Die Ausgestaltung der kommerziellen Rückflugmöglichkeiten ist in der Verantwortung der Airlines. Unser Ziel ist es natürlich, dass alle Deutschen sicher und wenn es auch geht, dann mit uns, mit der Rückholaktion nach Hause kommen. Und das ist sozusagen das, wofür wir arbeiten.
Aber ganz kurz, wenn es Leute gibt, die sich die Airline-Tickets nicht leisten können, was machen die dann? Oder was machen Sie mit denen?
Ich denke, diese Einzelfälle sollten sich dann auf rückholprogramm.de auf unserer Webseite registrieren und dann wird die Botschaft wird in dem konkreten Land geschaut, wo wir helfen können. Klar.
Frau Geschick noch dazu?
Zu den Schiffen gewesen und die hat sich ja jetzt erledigt, also die Schiffe vorführen.
Hoffentlich erledigt es bald. Also,
die, dass ich nicht alles nicht genau zugehört habe. Es gibt auch die Frage von Klaus Remme nochmal. Sind die Probleme der MSC Magnifica gelöst?
Der MSC?
Magnifica.
Also, wenn es das ist, ich habe den Namen des Schiffes nicht im Kopf, was bei Südafrika lag, dann ja, denn Australien. Der Großteil der Passagiere der Artania wurde am Wochenende nach Hause geflogen. Und bei der Magnifica sind wir im Moment noch im engen Kontakt zum Reiseveranstalter, um einen Hafen zu finden, der das Schiff einlaufen lässt. Das ist dort, wie auch bei der Rotterdam und bei der Saandam, das Problem. Da haben wir noch keine Lösung im Moment, aber es gibt im Moment auch unserer Kenntnis nach keine Infektionsfälle an Bord, immerhin.
Okay, dann war das die richtige Frage. Dann ist dazu noch mal, Herr Rinke, jetzt zur Reise.
Das Justizministerium hat aber auch was mit Airlines zu tun und Corona.
Genau, die Frage habe ich hier, die jetzt wahrscheinlich kommt, auch hier mehrfach.
Und zwar geht es um die Frage, was mit Flügen passiert, die storniert wurden. Die Airlines bieten den Kunden jetzt Voucher an und möchten dazu aber auch einen gesetzlichen Rahmen oder ein Backing der Bundesregierung und der EU-Kommission. Also die Frage ist ja Geld zurück oder Voucher. Geld zurück stellt ja nicht nur Reisebüros, sondern offenbar auch die Airlines vor ein Problem, weil ihnen dann Kapital fehlt. Unterstützen Sie diese Voucher-Lösung? Gibt es dafür eine generelle Regelung oder muss das jeder einzeln für sich klären?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Grundlage hier bildet ja die Fluggastrechteverordnung und die liegt hier grundsätzlich in der Kompetenz der EU, weshalb hier auch nur eine unionsrechtliche Lösung in Betracht kommt. Dem nationalen Gesetzgeber sind hier insoweit die Hände gebunden und daher führt die Bundesregierung jetzt hier in diesem Punkt auch mit den Mitgliedstaaten und der Kommission Gespräche. Also insoweit muss man hier auf die Kompetenz der EU verweisen.
Und was wäre die Position der Bundesregierung in diesen Gesprächen?
Ich kann dazu noch nichts berichten, weil die Gespräche noch laufen.
Dazu höre ich.
Vielleicht auch noch mal dazu. Ist denn die Ministerin für eine Gutscheinlösung auf freiwilliger Basis? Weil das ist ja schon ein drängendes Problem für viele Airlines und Veranstalter, die jetzt sozusagen Liquidität brauchen. Also da ist mir die Position noch nicht klar. Und bis wann soll es denn da eine Entscheidung geben auf EU-Ebene? Weil das ist ja ein drängendes Problem, wie gesagt.
Ja, also wie ich gerade gesagt habe, vielleicht kann ich ganz allgemein ausführen, die Bundesregierung ist sich natürlich den Auswirkungen dieser Corona-Pandemie auf die Reiseveranstalter bewusst. Das sind ja nicht nur die Fluggesellschaften, sondern das betrifft ja auch die Pauschalreisenden und die Pauschalreiseunternehmen, die dahinter stehen. Klar ist aber auch, dass die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt nicht aus dem Blick geraten dürfen. Und in dieser Situation bedarf es eben einer Lösung, die zu einem fairen Ausgleich der berechtigten Interessen führt, die hier gegenüberstehen. Und eine solche Lösung kann grundsätzlich in der Ausgabe von Gutscheinen bestehen, aber es kommt hier auf die Ausgestaltung im Einzelfall an. Und wie gesagt, dies prüft die Bundesregierung derzeit sehr intensiv und ist damit mit der EU-Kommission und auch mit den anderen Ressorts im Austausch.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Andere Fragen zu Corona? Frau Gieschig.
Eine Frage an die Bundesregierung und ans Finanzministerium. Die SPD-Vorsitzende. Warten, danke schön. Die SPD-Vorsitzende Esken hat ja einen Vorstoß gemacht und gefordert, um die finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise helfen zu lösen, sollte es eine Vermögensabgabe oder eine Abgabe für vermögende Bürger geben, um die gebeutelten Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen. Was halten Sie davon?
Ja, wie immer kommentieren wir hier die Politik der Bundesregierung und nehmen nicht zu politischen Vorschlägen der Parteien Stellung. Herr Seibert und ich haben aber auch bei der letzten PK ausführlich zu dem Thema schon gesprochen.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann wir haben noch ein paar Corona-Fragen, habe ich hier auch noch. Gibt es hier aus dem Saal jetzt noch Fragen zu Corona? Herr Hönig?
Ja, eine Frage ans BMI. Das Magazin Kapital schreibt, es gebe ein internes Strategiepapier aus dem BMI. Da werden nochmal die wirtschaftlichen Auswirkungen untersucht. Im Extremfall könne es zu einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um bis zu 32% kommen. Also mir ist klar, dass Sie jetzt dieses Papier nicht kommentieren Aber trotzdem, vielleicht können Sie bestätigen, dass es ein Papier gibt. Wieso macht sich Herr Seehofer darüber Gedanken und was sagt das Wirtschaftsministerium dazu?
Dazu haben wir letzte Woche von dieser Stelle aus ausführlich Stellung genommen. Vielleicht können Sie es nochmal nachlesen. Ich kann Ihnen ein paar Sätze noch dazu sagen. Es stimmt, dass es ein Analysepapier gegeben hat im Auftrag oder gibt im Auftrag des Bundesinnenministers. Da wird die aktuelle Situation analysiert, vor allem aus innenpolitischer Perspektive. Es ist eine interdisziplinäre Betrachtung der Lage und es sind verschiedene Szenarien dort aufgefächert worden. Im Vordergrund steht die Frage, welche Auswirkungen sich auf die innere Sicherheit ergeben können und mit welchen unterschiedlichen Strategien dem begegnet werden kann. Auch die Frage, wie man gegebenenfalls von anderen Ländern lernen kann und was wir lernen können. Das soweit von mir aus. Dieses Papier ist eingestuft, kann ich deswegen nicht rausgeben, aber es existiert und das ist das, was ich sage.
Weitere Fragen dazu?
Ja, ich kann vielleicht noch kurz ergänzen, weil wir euch angesprochen war. Also zu einzelnen Szenarien kann ich nicht Stellung nehmen. Es gibt verschiedene Analysen ja aktuell. Sie wissen ja, diese Woche hat auch der Sachverständigenrat die Wirtschaftsweisen dazu Vorschläge vorgelegt. Es ist klar, das hat auch der Bundeswirtschaftsminister deutlich gemacht, dass die konjunkturelle Lage, die wirtschaftliche Lage natürlich ernst ist, dass es eine breite Betroffenheit in der gesamten Wirtschaft gibt. Aber zu einzelnen Szenarien kann ich nicht Stellung nehmen. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass wir in Kürze auch noch mal Einschätzungen dazu veröffentlichen werden. Es gibt ja, wie bekannt, die Frühjahrsprojektion, aber wir werden auch noch mal weitere Schätzungen in Kürze dazu veröffentlichen.
Ja, nur ganz kurz, was bedeutet in Kürze? Ist das noch diese Woche, Anfang nächster Woche?
Da muss ich mich noch mal gegebenenfalls auch bilateral melden. Erstmal muss ich bei der Aussage bleiben, dass es in Kürze sein wird.
Dann habe ich noch eine Frage von Frau Pugliese von ANSA an Frau Demmer respektive BMF. In Italien fürchtet man den Einsatz des ESM unter anderen Gründen, weil man noch von der Erfahrung mit der alten Troika traumatisiert ist. Was wäre heute anders mit dem ESM? Welche Konditionalitäten könnte sich die deutsche Regierung vorstellen? Und zweite Frage, welche Rolle hätte die Europäische Investmentbank in dieser Krise zu spielen?
Also ich kann vielleicht kurz den Anfang machen, bevor das BMF sich dazu äußert. Also klar ist doch, dass Solidarität ein Kernbestandteil der EU ist. Und es wird ein Solidaritätsinstrument auf Basis des EU-Vertrages geben. Ein Instrument, was genau für diese Krise geeignet ist. Darüber wird jetzt verhandelt. Dazu sind insbesondere auch die Finanzminister im Gespräch. Diese Gespräche dauern derzeit noch an und über den Verlauf können Sie vielleicht noch was sagen.
Genau, die Gespräche laufen. Da haben wir ja auch in den letzten Tagen immer wieder hier auch Auskunft gegeben. Ganz klar ist, dass die europäischen Länder, die europäischen Mitgliedstaaten eine gemeinschaftliche und solidarische Antwort auf diese Krise geben werden. Wir haben auch schon hier mehrfach erörtert, dass die Europäische Investitionsbank, dazu gab es ja eben die Frage, bereits Unterstützung leistet in diesem Fall, dass aus dem EU-Haushalt Unterstützung geleistet wird, um Unternehmen, um Beschäftigte zu schützen, um die finanziellen Auswirkungen in dieser Krise zu beherrschen. Jetzt laufen die Gespräche und zu den Einzelheiten werden wir uns dann äußern, wenn wir mit unseren europäischen Partnern einen Vorschlag erarbeitet haben und dann eben den Staats- und Regierungschefs vorschlagen.
Dann habe ich eine Frage an Frau Demmer, vermute ich. Wie beurteilt die Bundesregierung die Notstandsgesetze in Ungarn? Sollte dieses EU-Land, wenn Demokratie, Parlament und Medienfreiheit dort dermaßen beschnitten werden, weiterhin mit Milliarden Euros bezahlt werden? Frage also, Frau Demmer, beziehungsweise aus AA ist hier auch angesprochen.
Zunächst würde ich gerne betonen, dass die EU natürlich eine Rechts- und Wertegemeinschaft ist. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind natürlich die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Die EU funktioniert als Wertegemeinschaft nur, wenn alle diese Werte achten und verteidigen. Und wir haben ganz klare rechtsstaatliche Prinzipien in der EU. Diese müssen natürlich von allen Mitgliedstaaten eingehalten werden. Wir leben jetzt in außergewöhnlichen Zeiten und als Regierung müssen wir schnell und wirksam zum Schutz der öffentlichen Gesundheit unserer Bürger handeln. Alle EU-Mitgliedstaaten sind daher berechtigterweise ganz entschlossen, der Bedrohung durch die Pandemie entgegenzutreten. Aber in Krisenzeiten schlägt eben auch gerade die Stunde des Rechtsstaats. Und deshalb hat der Europäische Rat in seiner Erklärung in der vergangenen Woche am Donnerstag deutlich gemacht, dass auch die aktuell erforderlichen Maßnahmen, die Maßnahmen im Rahmen der Pandemie mit europäischen Werten im Einklang stehen müssen. Und wir werden alles Notwendige unternehmen, um unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen und die Krise zu überwinden, aber zugleich natürlich unsere europäischen Werte und unsere Lebensweise zu wahren. Und daher ist es äußerst wichtig, Kommissionspräsidentin von der Leyen hat das bereits betont, dass die Notfallmaßnahmen eben nicht auf Kosten unserer in den Verträgen verankerten Grundprinzipien und Werte gehen. Demokratie kann eben ohne freie und unabhängige Medien nicht funktionieren. Das Prinzip der Gewaltenteilung ist zu wahren und Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit in dieser besonderen Lage müssen sich am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit messen lassen.
Dazu?
Ja. Gibt es auch eine Einschätzung des Auswärtigen Amtes zur Lage der Demokratie in Ungarn? Die Kritiker sprechen jetzt von der Abschaffung der Demokratie, dass die EU nicht mehr nur aus demokratischen Staaten besteht, sondern jetzt auch aus demokratischen Staaten und Ungarn. Und Frau Demmer, hat die Kanzlerin mit Herrn Orbán zu diesem Thema in letzter Zeit, in den letzten Tagen, sich ausgetauscht?
Ich kann Ihnen von einem Telefonat hier nichts berichten, aber ich würde gerne noch mal darauf verweisen, dass die Europäische Kommission ja gestern bereits angekündigt hat, dass die Anwendung der Sofortmaßnahmen in allen Mitgliedstaaten ganz genau überwacht werden wird.
Auch von mir nur noch mal, dass unsere Unterstützung dafür da ist, dass es eben ein europäisches Thema ist, dass auch die EU-Kommission sich die Anwendung dieser Maßnahmen genau anschaut, aus genau den von Frau Demmer genannten Gründen. Und natürlich muss man sagen, dass eben ein Notstandsgesetz mit weitreichenden Eingriffen ohne zeitliche Beschränkung Anlass zur Sorge ist, aus den Gründen, die Frau Demmer gerade gesagt hat. Ich möchte Sie gern verweisen darauf, dass der Außenminister sich schon am 27.03. auch genau auf dieser Linie in einem Nachrichtenportal online geäußert hat. Können Sie es nachlesen? Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Kofler, hat dazu gestern eine Erklärung veröffentlicht, in der sie gerade auch noch mal auf die Medienfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung gerade in Krisenzeiten hingewiesen hat. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass voraussichtlich heute Nachmittag Staatsminister Roth aus dem Auswärtigen Amt ein Telefonat mit der ungarischen Justizministerin führen wird. Und da wird natürlich auch so etwas nochmal zur Sprache kommen.
Aber ist die Reaktion jetzt nicht ein bisschen spät, wenn Sie zu der Abschaffung der Demokratie in Ungarn lediglich sagen, dass Ihnen das Sorgen aktuell bereitet? Das Haus brennt dort.
Ja, deswegen hat der Außenminister hatte sich auch schon vor der aktuellen Gesetzesmaßnahme dazu geäußert. Und dass das ein Thema ist, was uns in Brüssel beschäftigt, das Thema Rechtsstaat, Review Mechanism, das ist schon seit langem so. Und das ist natürlich etwas, was wir weiterarbeiten und wo wir die Kommission unterstützen darin, dass sie da sich ein aktives Meinungsbild verschafft.
Gibt es, mit Blick auf die Uhr, würde ich gerne das Thema Corona abschließen. Das ist Konsens. Ich habe aber dann noch eine Frage, die sozusagen im Grenzbereich ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie ist der Sachstand hinsichtlich der Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge aus Lagern in Griechenland, fragt Benno König, AFP, ans AA.
Das BMI.
BMI, pardon.
Dazu kann ich seit Montag keinen neuen Sachstand berichten. Es ist nach wie vor so, dass die Europäische Kommission die Koordinierung für die Klärung dieser Maßnahme übernommen hat. Die Bundesregierung unterstützt aktiv, steht auch im intensiven Austausch mit den europäischen Partnern dazu. Ziel ist, zeitnah eine Lösung zu finden für diese prekäre Situation. Es werden im Moment Details zur operativen Umsetzung der Aufnahme, der Höhe der deutschen Beteiligung besprochen. Involviert ist die EASO, die IOM, natürlich auch Griechenland und die Gespräche führt die EU-Kommission. Dazu kann ich jetzt aber, wie gesagt, keinen neuen Stand berichten.
Okay, danke schön. Dann kommen wir zu Instex. Klaus Remme fragt, Einzelheiten zum ersten Abschluss. Wie schnell Nachfolgeverträge? Und er ergänzt, sind humanitäre Lieferungen US-sanktionsbewehrt? Erstmal soweit.
Zur letzten Frage, nein, sind sie nicht. Bei der ersten Instex-Transaktion handelt es sich um eine Lieferung medizinischer Güter. Und bevor ich Herrn Remmes Nachfrage auch schon höre, kann ich dazu gleich anfügen, dass ich zur Höhe der Transaktion und der Art der medizinischen Güter und ebenso zu Transportart und zu Zeitpunkt des Transports keine Angaben machen kann, weil, und das ist ein hartes Kriterium, das den vertraglich vorgesehenen Vertraulichkeitsklauseln zwischen Instex und dem Exporteur unterliegt. Zur Frage, planen wir weitere Transaktionen? Ja, wir hoffen, dass wir weitere Transaktionen bekommen in den nächsten Tagen und Wochen. Es gibt ungefähr 50 Anfragen in der Pipeline, die das gerne wahrnehmen würden, das Instrument Instex. Und wir hoffen, dass wir da nach der nun doch langen Zeit, die es gebraucht hat, um diese erste Transaktion hinzubekommen, dort jetzt vorankommen. Hätten wir uns gewünscht, dass es schneller gegangen wäre? Auch diese Frage habe ich gestern ganz oft bekommen. Ja, das hätten wir. Aber man muss auch immer sehen, dass es ein neues Instrument ist, das es so noch nicht gab und das unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen erstellt wurde, wo auch eben die iranische Seite, gerade damit man Transparenz und Compliance-Standards wirklich einhält, eine sogenannte Spiegelstruktur aufbauen musste. Und wir als Teilnehmer des Instex-Instruments mussten uns auch organisieren. Insofern war das ein schon langwieriger Prozess. Und das ist dann schön, dass es gestern dass wir gestern die Transaktion verkünden konnten.
Herr Jung, bitte.
Gab es Reaktionen aus den USA zu dieser Verkündung und zu diesem Akt? Und was können Sie uns denn zu dieser Transaktion sagen? Weil das können jetzt ja irgendwie 5 Tabletten gewesen sein oder 50, 100, 1000, Millionen. Was können Sie uns dazu sagen? In welchem Umfang?
Nichts mehr. Das tut mir leid. Ich kann Ihnen sagen, dass es eine Lieferung medizinischer Güter war und der Exporteur ein europäisches Unternehmen war, das medizinische Güter exportiert. Der Rest unterliegt der Vertraulichkeitsklausel zwischen Unternehmen und Instex. Eine Reaktion aus den USA ist mir jetzt nicht bekannt, aber wir sind mit den US-amerikanischen Kollegen, die zum Thema Iran arbeiten, natürlich in einem dauerhaften Gespräch und Austausch auf hoher Beamtenebene. Insofern war das da vielleicht auch keine Überraschung.
Zusatz? Neben Frankreich, Deutschland und Großbritannien hält ja auch die Russen und die Chinesen an diesem JCPOA fest. Ist da jetzt auch auch mit Hilfe zu rechnen bei diesen Transaktionen? Oder ist es jetzt ein reines europäisches Ding?
Instex besteht aus Großbritannien, Deutschland und Frankreich als dieser Kerngruppe, aber auch, da nageln Sie mich jetzt nicht fest, ich glaube, 8 weitere Staaten haben sich da eingemeldet und Interesse bekundet oder vielleicht sind sogar noch mehr. Die chinesischen und die russischen Partner sind natürlich Partner, die weiterhin in diesem JCPOA sind und die eben Instex auch verfolgen als Mittel, da Handel zu betreiben. Die sind jetzt nicht aktiv dort in der Struktur involviert, aber natürlich ist das ein Grundanliegen zur Aufrechterhaltung des JCPOA.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Dann die letzte Frage für heute, auch von Herrn Remme. Es geht um die Truppenstellerkonferenz Irini. Deutscher Beitrag, Fragezeichen, warum keine deutschen Schiffe, wann beginnt der Einsatz? Und er fragt auch nochmal nach der Lage in Libyen, Sorge um Eskalation, Fragezeichen.
Soll ich Libyen machen?
Ja, bitte.
Ja.
Ja, die Lage in Libyen ist, ich fange mal anders an. Irini soll ja im Nachgang zur Berliner Libyen-Konferenz vor allen Dingen auch die Durchsetzung des Waffenembargos gegenüber Libyen befördern. Das ist eines ihrer und der Hauptzweck, zu dem sie geschaffen werden wird, ist heute, wird heute?
Seit gestern beginnend.
Seit gestern beginnend, ne? Weil heute ist der 1. April. Und insofern, ja, warum, das bräuchten wir ja nicht, wenn uns die Lage in Libyen nicht besorgniserregend wäre. Da gibt es ja einen Waffenstillstand, einen Corona-bedingten Waffenstillstand, einen Waffenruhe, muss ich sagen, die so leidlich, glaube ich, hält. Und wir beobachten, haben in den letzten Wochen
immer wieder Verletzungen des Waffenembargos auch beobachtet. Und insofern hoffen wir, dass diese Mission einen Beitrag leisten wird, um die Situation in Libyen, die weiterhin angespannt ist, zu stabilisieren und dort nach der Berliner Konferenz mit der Umsetzung der Beschlüsse dort weiter voranzukommen.
Ja, gerne knüpfe ich an das an, was Frau Adebar eben deutlich gemacht hat. Im Rahmen des politischen Prozesses, der bisher gelaufen ist, hat man sich darauf geeinigt, dass der neue Schwerpunkt der Mission Irini die Überwachung eines Waffenembargos sein soll. Das war das Ziel des politischen Prozesses und jetzt beginnt der militärische Prozess. Auch hier sind noch einige Schritte zu gehen. Gestern gab es die sogenannte Force Generation Konferenz. Da ging es darum, dass die Nationen ihre Vorstellungen davon einbringen, was sie an Kräften zur Verfügung stellen. Wollen. Und da ist es so, dass wir uns gerne beteiligen wollen an der Abstellung von Führungspersonal in den unterschiedlichen Hauptquartieren und auch gerne eine luftgestützte Aufklärungseinheit anbieten wollen. Das haben wir auch getan gestern. Andere Nationen haben andere Gebote gemacht und so sind wir gestern auseinandergegangen. Jetzt beginnt der Prozess in den Ländern erneut. Wie Sie wissen, ist auch bei uns noch ein Weg zu gehen, um die Kräfte freizumachen für diese Mission, denn wir müssen natürlich das jetzt gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt in ein Mandat gießen, dass das Kabinett durchlaufen muss. Anschließend beginnt der parlamentarische Prozess, um uns dann dieses Mandat billigen zu lassen. Und danach können wir unseren Beitrag für die jetzt neu aufgestellte Mission leisten.
Fragen dazu? Eine ganz kleine Korrektur von mir zu Instex. Es sind 7 Shareholder. I3, also Niederlande, Belgien, Dänemark und Norwegen.
Herr Renke.
Zu Libyen hätte ich eine Nachfrage ans Verteidigungsministerium. Wenn Sie sagen, luftgestützte Aufklärung, das heißt Aufklärung nur über dem Mittelmeer oder ist auch angedacht, dass man an der Grenze Ägypten-Libyen nachvollzieht, ob da Waffentransporte sind? Denn es gibt ja ein paar Kritiker, die sagen, das reicht nicht aus, weil Haftar zum Beispiel, General Haftar, seine Waffen eher über die ägyptische Grenze bekommt.
Die Gebiete, die für diese Mission gültig sind und wo diese Mission wirksam werden soll, sind genau definiert. Das ist das östliche Mittelmeer. Und in diesem Bereich wird dann auch der Aufklärungsbeitrag geleistet.
Weitere Fragen dazu? Zu dem Komplex jetzt? Oder?
Zur Bundeswehr an sich.
Ich wollte jetzt eigentlich Schluss machen, weil wir sind weit über die Zeit. Vielleicht können wir es dann auf Freitag verschieben. Dann sind wir durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
Yeah.